Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Woche mit Stefan und Stefan. Ich bin Stefan Mauer und sitze hier in meinem Remote-Studio und rede mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
Hallo Stefan.
Wir haben uns für heute überlegt, dass wir mal über Themen sprechen wollen, die nicht nur mit Corona zu tun haben, sondern auch ein wenig darüber hinausblicken und haben uns als erstes Thema etwas vorgenommen, was gerade so ein bisschen untergeht oder sogar sehr untergeht in der ganzen Berichterstattung. Und zwar soll es, so wie es aussieht, innerhalb dieses Jahres noch eine Steuererhöhung geben in Deutschland, von der bisher ja ab und zu mal die Rede war und die jetzt also in den letzten Wochen wieder aufs Tapet gekommen ist. Und zwar möchte unser Finanzminister Olaf Scholz, wenn Deutschland den Ratsvorsitz übernimmt in der Europäischen Union ab Juli, das vorantreiben, dass wir eine Finanztransaktionssteuer bekommen. Davon ist schon seit langer Zeit die Rede. Es sah Ende letzten Jahres so aus, als hätten wir eine Einigung, dass also 10 europäische Länder damit anfangen. Das scheint jetzt wieder ein bisschen auseinanderzufliegen. Und Scholz versucht aber, das wirklich mit allen Mitteln, die er irgendwie hat, noch zu kitten. Um zu erzählen, warum das irgendwie wichtig ist, muss ich ein bisschen zurückblicken. Und zwar die Idee, das auf einer europäischen Ebene zu machen, gibt es, oder die Initiative dazu sogar, gibt es seit 2012. Also jetzt schon 8 Jahre lang. Die Idee ist, dass man Finanztransaktionen an Börsen besteuert. Das heißt, wenn ich eine Aktie oder ein Derivat oder ein Zertifikat oder was auch immer an einer Börse kaufe, dann muss ich einen ganz kleinen Teil des Wertes, der da den Besitzer wechselt, als Steuer bezahlen. Und der Gedanke dahinter ist vor allem gewesen, sogenannte Hochfrequenzhändler einzuschränken. Das sind Händler oder Handelssysteme, die in der Regel computergesteuert extrem schnell Wertpapiere kaufen und verkaufen und wirklich teilweise auch Börsenplätze arbitrieren. Das heißt also unterschiedliche Preise an unterschiedlichen Börsenplätzen ausnutzen, also so schnell hin und her wechseln in ihren Positionen, dass sich das lohnt. Die haben oft computergesteuerte Systeme, die dann auf bestimmte Marktbewegungen sehr, sehr schnell reagieren, teilweise mit künstlicher Intelligenz, die Twitter-Accounts auslesen. Also es geht wirklich darum, innerhalb von teilweise Sekundenbruchteilen Geld zu machen an der Börse. Und das heißt Hochfrequenzhandel. Und die ursprüngliche Idee war, da man für so einen Handel ja ganz, ganz winzige Margen nur hat und weil der ja sehr, sehr oft auch passieren muss, dass man den unattraktiv macht, indem man sagt, keine Ahnung, 0,1, 0,2% des Handelswertes gehen an den Staat. Und damit wäre die komplette Marge weg, wäre wahrscheinlich sogar negativ und würde also verhindert, dass das passiert. Die Hochfrequenzhändler, das sollte man dazu sagen vielleicht noch, die sagen natürlich, dass sie eigentlich total toll sind für den Markt, weil sie mehr Liquidität reinbringen. Das heißt, wenn ich als normaler Anleger eine Aktie kaufen oder verkaufen will, dann finde ich viel leichter einen Gegenpart, einen Handelspartner, wenn es die Hochfrequenzhändler gibt, weil die ja so gut wie immer irgendwas kaufen oder verkaufen. Das ist deren Argumentation. So, und jetzt kommen wir zur Finanztransaktionssteuer, die ziemlich vor die Wand gefahren ist. Und zwar aus mehreren Gründen. Und der wichtigste Grund ist, dass so wie sie aktuell gedacht ist, dieses gesamte Ziel überhaupt nicht erreicht wird. Im Gegenteil, diese Transaktionssteuer sogar dagegen steuern würde. Die Initiative zu der Steuer kam, wie gesagt, von 10 EU-Ländern. Die Idee, das in so einem größeren Verbund zu machen, ist auch sehr logisch, weil die Transaktionssteuer gilt dann immer nur für die Börsenplätze des Landes, wo sie halt gilt. Das heißt, viele Händler werden dann einfach sagen, ja, dann handle ich die halt in einem anderen Land. Das heißt, die Börsenplätze, allen voran die Deutsche Börse AG, haben natürlich auch Angst, dass durch die Steuer ihr Geschäft kleiner wird. Jetzt also zu dem Problem, das die ganze Steuer hatte. Ende letzten Jahres gab es also einen Kompromiss, von dem es auch erst hieß, der sei jetzt schon beschlossen zwischen den 10 Staaten. Und der sah aber vor, dass eben nicht die Hochfrequenzhändler besteuert werden, sondern nur Geschäfte mit Aktien, die an der Börse, wo die Unternehmen an der Börse mehr als 1 Milliarde Euro wert sind. Und das hätte bedeutet, dass ganz besonders die Hochfrequenzhändler nicht betroffen gewesen wären von der Steuer, sondern eben vor allem Anleger, die möglichst lange in möglichst stabile Aktien investieren wollen. in der Regel dann also Privatanleger, die für ihr Alter vorsorgen zum Beispiel oder einfach ihr Geld anlegen wollen und eben nicht die Leute, die besonders schnell und besonders viel Handel betreiben. Ausgenommen von der Steuer sind auch sogenannte Derivate, also Produkte, die gekoppelt sind an Aktienkurse, die aber künstlich aufgesetzt werden. Die werden viel, viel häufiger von Hochfrequenzhändlern genutzt als die richtigen Aktien. Und auch die großen Aktien, wo die Unternehmen also viel wert sind, sind in der Regel nicht so gut geeignet für Hochfrequenzhandel. Also diese gesamte Idee wird unterlaufen durch die Ausgestaltung dieses Gesetzes. Und trotzdem hat Olaf Scholz jetzt ein paar Mal versucht, das durchzudrücken, hat jetzt relativ viel Widerstand bekommen von Österreich, was eigentlich federführend mit dabei war, mit genau der Begründung, dass die gesagt haben, das erreicht überhaupt nicht das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Trotzdem möchte Scholz das jetzt durchdrücken. Und er hat jetzt in den letzten Wochen, ist also bekannt geworden, dass er versucht hat oder versucht, das Gesetz jetzt so umzuschreiben, dass er sagt, fangen jetzt doch nicht an mit einer allgemeingültigen Regelung in den 10 Ländern, sondern jeder darf da auch seine eigene Regelung machen. Hauptsache, es gibt irgendeine Finanztransaktionssteuer. Und die Harmonisierung, da kümmern wir uns später drum. Und der Grund, warum er das so unbedingt durchdrücken möchte, ist, weil er diese Steuereinnahmen braucht. Es wird damit gerechnet, dass das ungefähr 1,5 Milliarden Euro im Jahr bringt für Deutschland, für den deutschen Fiskus, wenn die eingeführt wird in der Form, wie sie jetzt diskutiert wird. Und das ist das Geld, was er eingeplant hat für die Grundrente, die ja beschlossen wurde vor kurzem und die dann bald ja fließen soll. Und ohne das Geld ist da also eine Einnahmenlücke im Haushalt. Es ist schon irgendwie sehr ironisch, dass man sagt, man nimmt von Leuten was weg, größtenteils die für ihr Alter vorsorgen, um das Leuten zu geben, die jetzt ihre Rente beziehen. Dass es also nicht mehr möglich ist, dieses Gesetz so anzupassen, dass es auch seinen eigentlichen Zweck erfüllt, nämlich diese Hochfrequenzhändler einzuschränken, das finde ich wirklich sehr peinlich und auch sehr traurig. Und das ist also ein Thema, von dem ich finde, dass wir da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit drauf lenken sollten. Grundsätzlich finde ich so eine Finanztransaktionssteuer total sinnvoll und gut, aber sie soll eben genau dafür gemacht werden, nämlich diese Zockerei an den Finanzmärkten einzudämmen. Und das passiert eben genau nicht, sondern im Gegenteil. Die Leute, die langfristig und stabil anlegen wollen, die werden jetzt dadurch bestraft und zahlen also eine Extrasteuer. Ziemlich bescheuert.
Wobei man dazu sagen muss, die Steuer soll ja nur 0,2%, glaube ich, des Aktienwertes betragen, ne, beim Einkauf einmalig. Also das heißt, das wäre wahrscheinlich in den meisten Fällen sogar weniger als jetzt die Bankgebühr, die man da bezahlt hat, zumindest als Kleinanleger. Also ich selber bin ja auch Anleger, ich kaufe irgendwie eine Aktie in der Regel und dann halte ich mehrere Jahre. Also für mich würde es jetzt nicht irgendwie kein negativer Anreiz sein, wenn ich jetzt irgendwie 0,2% Gebühren oder Steuern darauf zahlen würde. Aber mich interessiert immer die Frage, warum wurden denn die Hochfrequenzhändler und die Derivate überhaupt ausgeklammert? Gibt es dafür irgendeine Begründung?
Also es gibt keine offizielle, von der ich gehört habe. Ich gehe aber davon aus, dass die einfach zu schwer zu erwischen sind. Weil die können ja viel eher als der Kleinanleger sagen, ja, dann gehe ich halt in die USA und handel da. Oder nach London oder wo auch immer hin. Es ist einfach viel leichter, die Leute zu kriegen, die die großen Aktien kaufen und den Kleinanleger zu kriegen und da halt dann die Steuereinnahme herzukriegen. Und deswegen sieht das für mich auch so aus, als ginge es letztendlich nicht darum, da irgendwie einen Markt zu steuern, sondern halt einfach nur darum, da nochmal ein paar zusätzliche Einnahmen zu generieren. Und ich finde einfach, das ist die falsche Stelle. Und du hast recht, 0,2% sind jetzt nicht die Welt. Wir reden aber schon davon, die werden ja nicht nur gezahlt von dir und mir, wenn wir uns eine Aktie kaufen, sondern die werden auch gezahlt, wenn wir uns zum Beispiel einen Fonds kaufen und dieser Fonds schichtet seine Aktien um. Dann wird das auch fällig für die Umschichtung innerhalb des Fonds. Und auf lange Sicht ist das schon was ins Gewicht fällt. Wir kennen alle den Zinseszinseffekt. Gerade reden wir ganz viel über exponentielle Gleichungen und so, weil das ja auch im Zuge der Corona-Krise so wichtig ist. Und der Zinseszinseffekt ist auch eine exponentielle Gleichung. Wenn ich da also jedes Mal, wenn ich umschichte innerhalb des Fonds, so ein paar Promille wegrasiere, das macht sich auf Dauer schon sehr bemerkbar. Und genauso macht es sich natürlich auch bemerkbar, wenn ich dann doch sage, ich möchte dann innerhalb meines eigenen Portfolios mal umschichten. Und ja, die Gebühren an die Börse sind da, die Gebühren an die Bank sind da und die sind in der Regel ein bisschen höher als diese 0,2%. Nichtsdestotrotz, ich finde es halt bitter, wenn ein Gesetz gestartet wird oder eine Initiative zu einem Gesetz gestartet wird, mit einer ganz klaren Steuerungswirkung im Hinterkopf, wo man also sagt, wir wollen verhindern, dass die Hochfrequenzhändler die Märkte so unruhig machen, weil das ist nämlich die Kritik an denen, dass sie eben nicht nur Liquidität zur Verfügung stellen, sondern vor allem dafür sorgen, dass die Kurse viel stärker ausschlagen als früher. Und um also das zu verhindern, ist das angetreten. Und das wird nicht nur nicht verhindert, es wird auch noch von genau der anderen Seite des Spektrums Geld abgegriffen. Ich sehe keinen anderen Grund, das so zu machen, außer zu sagen, wir brauchen jetzt unbedingt diese 1,5 Milliarden im Jahr.
Gut, wir hatten ja schon mal über das Thema gesprochen, dass tatsächlich Arbeitseinkommen in Deutschland deutlich stärker versteuert werden als Kapitaleinkommen. Also von der Seite aus könnte man das ja durchaus rechtfertigen, dass man sagt, so eine Aktie, der Gewinn dieser Aktie unterliegt der Abgeltungssteuer von 25%, was vergleichsweise wenig ist, wenn man das mal vergleicht mit dem Arbeitseinkommen, was ja neben dem Spitzensteuersatz im schlimmsten Fall 42% auch noch Abgaben unterliegt, also Rentenversicherung, Pflegeversicherung und so weiter. Das gilt ja, glaube ich, für die Aktiengewinne nicht. Also man könnte es von der Seite rechtfertigen, dass man sagt, da kommt noch eine kleine Steuer oben drauf, dafür, dass man halt so günstig den Gewinn versteuert. Aber unterm Strich ist natürlich trotzdem, das sehe ich auch so, eine Schweinerei, wenn eben genau diejenigen davon befreit sind, die, so zumindest sagen das ja einige, für diese Ausschläge sorgen, für diese Flash-Crashs und ähnliches. Wobei da würde mich auch nochmal interessieren, wie da deine Perspektive ist. Also es gibt ja durchaus auch die Gegenposition, die du ja auch schon kurz erwähnt hast, die sagt, das sorgt für Liquidität am Markt und gerade diese Arbitrage-Geschäfte sind eigentlich eher was die Märkte effizienter macht. Und diese ganzen Flash-Crashs seien dann eben eher, oder diese starken Ausschläge seien eher eine Folge davon, dass dann zum Beispiel so regelbasierte Computerhandel inzwischen sehr dominant ist. Also wenn dann bestimmte Schwellenwerte unterschritten werden bei bestimmten Aktien, dann löst das ja bei vielen Systemen automatisch Verkaufsorder aus. Und das kann halt sehr schnell auch zu solchen Abwärtsspiralen führen. Wie siehst du das? Also was ist da das Hauptproblem? Sind das wirklich die Hochfrequenzhändler oder sind das nicht eher solche regelbasierten Systeme?
Ja, das ist ja auch schwer, die auseinanderzuhalten. Also es gibt ja Systeme, die beides machen. Klar, solche größeren Crashs, die werden tatsächlich in der Regel dadurch ausgelöst, dass dann bestimmte Schwellen unterschritten werden. Und das kann man ja auch als normaler Anleger machen, dass man sich einen sogenannten Stop-Loss einrichtet und also dem Banksystem sagt, sobald die Aktie unter Kurs X fällt, verkaufen. Und das tun viele und das löst dann auch nachhaltig Abstürze am Aktienmarkt aus. Was halt schon ist, dass es häufiger geworden ist in den vergangenen 10 Jahren, dass die Ausschläge so schnell waren und so heftig, dass zum Beispiel Börsenplätze zwischenzeitlich geschlossen werden mussten. Und das ist schon was einfach verstärkt wird durch diese Händler, weil die gehen halt Positionen ein und müssen die wirklich, die werden ja gehebelt ohne Ende. Das heißt, wenn sich die Aktie um 1% ändert, dann ändert sich die Position um 100% oder so. Das heißt, die müssen wahnsinnig schnell wirklich aus diesen Positionen raus, wenn sich die in die falsche Richtung bewegt, die Aktie zum Beispiel. Und das verstärkt schon solche Trends natürlich. Gehebelt heißt ja auch, ich nehme mir irgendwo zumindest virtuell einen Kredit auf und packe das Geld in die Aktie oder in das Wertpapier. Den muss ich ja, sobald die Aktie zu stark fällt, verliere ich ja auch was ich dann an den Kreditgeber zurückzahlen müsste. Das verstärkt schon solche negativen Effekte. Und da zumindest was aufzubauen, dass man sagt, das wird ein bisschen unattraktiver gemacht, halte ich für durchaus sinnvoll, wie gesagt. Das ist aber eigentlich nur dann wirklich auch stark von der Steuerungswirkung, wenn man das weltweit machen würde. Das wird nicht gehen. Großbritannien wird da auf gar keinen Fall mitmachen. London ist ein super wichtiger Finanzplatz. Die USA werden auch nicht mitmachen. Die Idee zu sagen, wir in der EU schaffen ein möglichst großes Gegengewicht gegen diese Handelsplätze und sagen halt, bei uns geht das nicht so leicht, ist auch eine gute. Aber nach wie vor, ich finde halt, also wenn ich mir angucke, ich ziehe aus als Gesetzgeber, um zu sagen, ich habe den Wunsch, eine bestimmte Steuerungswirkung zu erzielen. Und das Gesetz, was ich dahin stelle, erzielt die einfach nicht. Also das ist auch völlig unbestritten. Es gibt niemanden, der behauptet, das würde diese gewünschte Steuerungswirkung erzielen. Ich möchte es aber trotzdem unbedingt durchdrücken, weil ich eben sage, ich brauche diese 1,5 Milliarden. Und ja, dann sollen sie halt sich überlegen, das geht ja. Also wir hatten ja bis 2009 gab es ja die Regelung, dass dass Aktien- und Wertpapiereinkünfte nach dem persönlichen Grenzsteuersatz besteuert werden. Gab es nicht diese Ungleichheit zwischen Lohn und Kapitalgewinn. Das wurde ja extra geändert. Steht ja niemand da, also niemand verbietet Scholz oder sonst irgendwem zu sagen, dann ändern wir es halt wieder zurück und sagen, dann müsst ihr halt wieder mit dem Grenzsteuersatz bezahlen. Es gibt halt nur keine Lohnnebenkosten auf diese Sachen, aber das ist alles. Dann wäre das wieder zumindest vom Steuersatz her gleich. Das ginge ja. Und das wäre auch ein ganz anderes Ende. Da würde man halt sagen, ich versteuere Gewinne. Bei der Transaktionssteuer wird ja jede Transaktion besteuert. Das heißt, selbst wenn ich mir was kaufe und dann 50% Verlust mache, habe ich ja trotzdem die Transaktion bezahlt. Du hast recht, es ist natürlich nicht so, dass man da jetzt sagt, von den 0,2% werden wahnsinnig viele Leute plötzlich sagen, sie kaufen keine Aktien mehr. Ich halte diese Steuerungswirkung auch in diese Richtung für relativ überschaubar. Ich finde trotzdem, öffnen wir damit eine Tür, die einfach nicht geöffnet werden muss. Zumindest nicht so einseitig, weil was ist die Stellschraube, die sich am leichtesten verstellen lässt? Wenn man dann einmal gemerkt hat, super, da kommen jetzt die 1,5 Milliarden im Jahr, dann sage ich ja nicht, ich weite das jetzt aus auf andere Wertpapiere oder andere Anlagearten, sondern dann sage ich, dann machen wir daraus eine 0,2 mal eine 0,3 oder eine 0,4. Das ist ja die Richtung, in die es sich entwickeln wird, wenn da mehr Einnahmen nötig sind.
Siehst du nicht die Gefahr, wenn jetzt die Transaktionssteuer tatsächlich so umgesetzt würde, wie sie ursprünglich mal gedacht war, also auch für alle und insbesondere auch für High-Frequency-Trader, und wenn dann London und New York nicht mitmachen, siehst du da nicht die Gefahr, dass dann die europäischen Börsenplätze tatsächlich weniger relevant werden und einfach an Bedeutung verlieren?
Doch, auf jeden Fall. Die wehren sich ja auch mit Händen und Füßen dagegen, die Börsenplätze. Das wird passieren, das ist eine politische Entscheidung. Und das ist auch eine riskante politische Entscheidung, weil das kann auf der einen Seite natürlich passieren, dass es Händler gibt, die dann sich dem anpassen und also auch ihre Handelssysteme anpassen, wenn sie in Europa handeln. Es wird aber sicherlich auch welche geben, die sagen, ja gut, dann gehen wir da halt nicht mehr hin. Und nichts ist so beweglich wie Cash, und dann wird sich dieses Geld dadurch schon auch anders bewegen. Aber das ist ja auch mit Teil der ganzen Idee. Also, dass man dann eben sagt, als Europäische Union, wir wollen, dass an unseren Börsenplätzen so richtig krasse Ausschläge seltener werden in den Kursen, um unsere Anleger zu schützen. Das ginge aber natürlich auf Kosten der Börsenplätze, das ist keine Frage. Am Ende ist natürlich auch die Hoffnung, dass das eine gewisse Strahlwirkung hat. Wenn dann jetzt also irgendwann London und USA sehen, dass das doch Einnahmen bringt und irgendwie das Verhalten der Trader vielleicht doch beeinflusst, dann ist da natürlich auch irgendwie die Hoffnung, dass man sagt, dass vielleicht dort auch irgendwie sowas eingeführt wird. Aber so wie das jetzt gemacht wird, wird das definitiv nicht passieren. Das wird, wie gesagt, am ehesten die Leute treffen, die sowieso langfristig und konservativ in Aktien anlegen und nicht die High-Frequency-Trader. Ich finde auch ein kleiner Impact auf das Anlageverhalten der Menschen hier, der ist schon nicht ohne. Weil wenn ich mir mal angucke, ich habe mir die aktuellen Zahlen rausgesucht, 2019 haben nur noch circa 15% der Deutschen Aktien oder Aktienfonds besessen. In den USA gibt es immer wieder Umfragen, die zeigen, dass es über 50% der Leute haben. Geldanlage in Aktien, die, wenn man sich das historisch anschaut, viel, viel bessere Renditen bringen, als irgendwas aufs Tagesgeldkonto zu legen oder irgendwelche Anleihen zu kaufen oder so. Das wird wahnsinnig selten gemacht in Deutschland. Das heißt, an dem großen Wirtschaftswachstum, was es ja gibt, an dem Wachstum der Unternehmen, haben relativ wenig Leute teil in Deutschland. Selbst wenn sie es könnten, selbst wenn sie das Kapital hätten, in Aktien zu investieren, machen das die meisten nicht. Der Aktienkultur in Deutschland wird das so auf jeden Fall nicht gut tun. Ich glaube auch nicht, dass da jetzt sich die 15% durch diese Steuer halbieren werden oder so. Das wird nicht passieren. Aber gut ist das sicherlich auch nicht für die Aktienkultur. Und das in einem Land, in dem es eigentlich sowieso so gut wie keine gibt.
Ja, das ist natürlich generell ein Problem in Deutschland. Was aber, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr stark mit Kultur in erster Linie zu tun hat oder mit Ängsten, tiefsitzenden Ängsten vor Aktienbewegungen. Ich kenne das ja selber auch, wie ich immer wieder verschiedenste Menschen in meinem Umfeld versuche zu belabern, dass sie mal ihr Geld, was sie die ganze Zeit auf dem Sparkassenkonto rumliegen haben, zu 0% Zinsen mal irgendwie investieren. Aber es ist ein sehr harter Kampf, und ich kann nur sagen, die 0,2% hat jetzt keinen davon irgendwie abgehalten oder dazu geführt, dass sie bisher nicht gab, dass sie dann Aktien gekauft haben. Also ich glaube, das sind tiefsitzende psychologische Gründe, die da die Leute abhalten, in Aktien zu investieren. Ich erwarte da eigentlich keinen großen Effekt durch die 0,2%. Aber trotzdem ist natürlich richtig, was du sagst, dass es irgendwie absurd ist, dann eben genau die rauszunehmen, die man eigentlich treffen wollte in der Steuerungswirkung des Ganzen.
Das sieht ja zum Beispiel auch Österreich so, hatte ich ja am Anfang gesagt. Die sind ja jetzt, ja, haben zumindest gesagt, dass sie es in der Form nicht unterstützen wollen. Die Reaktion darauf ist jetzt gewesen, dass Scholz gesagt hat, ja gut, dann darf jetzt jedes Land auch erstmal seine eigenen Regelungen machen. Es sieht für mich extrem wirklich so aus, als würde da einfach gerade sehr, sehr großer Zeitdruck herrschen, diese Steuer durchzukriegen. Und dass die sich denken, okay, wir wollen einfach mal irgendwas haben, damit wir halt die Einnahmen kriegen rechtzeitig, wenn auch die Grundrente ausgezahlt werden muss. Und das finde ich nicht in Ordnung, dass ein Gesetz wirklich relativ offensichtlich aus so einem Grund gemacht wird und eben einfach offensichtlich gegen die Steuerungswirkung läuft, die eigentlich gedacht war. Und ja, also ich stimme dir zu. Ich glaube auch nicht, dass die 0,2% pro Transaktion da jetzt den riesen Ausschlag geben. Es ist trotzdem ein Schlag ins Gesicht von allen, die eigentlich gesagt haben, sie sind für so eine Transaktionssteuer, eben weil sie die Hochfrequenzhändler gefährlich finden und die werden halt jetzt komplett in Ruhe gelassen.
Gut, wollen wir zum nächsten Thema kommen?
Ja, gerne. Wir sind heute sehr finanzlastig und zwar gab es ja ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts in der letzten Woche und zwar geht es um das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank und da hast du dich auch etwas mehr noch mit beschäftigt.
Genau, es gab, man kann das glaube ich wirklich so krass ausdrücken, es gab ein juristisches Erdbeben, auch wenn das vielleicht viele nicht so mitbekommen haben, aber zum ersten Mal in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgestellt, dass bei einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ein sogenannter Ultra-Vires-Akt stattgefunden hat. Und das klingt jetzt alles super kompliziert und juristisch und das ist auch ein bisschen theoretisch-juristisch, aber was dahinter steckt, ist eigentlich ganz einfach, nämlich die Frage, wer hat eigentlich ganz am Ende in Deutschland die Kompetenz, bestimmte Dinge als gesetzeswidrig oder als verfassungswidrig zu bestimmen? Ist es der Europäische Gerichtshof in europäischen Fragen oder ist es das Bundesverfassungsgericht? Und ich habe mich da zurückerinnert an meine Studienzeit, wo in den Politikwissenschaften schon diese Frage diskutiert wurde und schon damals von den Dozentinnen und Dozenten immer gesagt wurde, das ist eine komplett ungeklärte Frage. Und wenn man sich einfach nur das Grundgesetz hält, was ja immer noch in Deutschland gilt, dann ist eigentlich erstmal das entscheidend, was das Bundesverfassungsgericht zu all dem sagt. Und der Europäische Gerichtshof ist da eigentlich gar nicht so tief verfassungsrechtlich verankert in unserem Grundgesetz. So, jetzt ist die Frage, warum werden überhaupt Urteile des Europäischen Gerichtshofs in Deutschland normalerweise akzeptiert und umgesetzt? Das hat auch das Bundesverfassungsgericht mal schon mal ausgeführt und die haben eben das so begründet, dass es halt diese Maastrichter Verträge gibt und dass über das Demokratieprinzip Bundestag und Bundesrat sozusagen diesen Verträgen zugestimmt haben und damit dann auch die Urteilssprechung des Europäischen Gerichtshofs ganz allgemein anerkannt wird. In diesem Fall, in dem Fall des EZB-Anleihenkaufprogramms mit der schönen Abkürzung Public Sector Purchase Program, PSPP, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht vergangene Woche gesagt, dass hier diese Kompetenzübertragung an den Europäischen Gerichtshof, dass die hier übertreten wurde, dass sich das sozusagen nicht mehr in dem Rahmen bewegt, was damals bei den europäischen Verträgen von Bundestag und Bundesrat verabschiedet wurde. Und zwar argumentiert das Gericht, also das Bundesverfassungsgericht, in seinem Urteil vor allen Dingen interessanterweise ökonomisch. Das wiederum ist auch jetzt, was vielfach kritisiert wird. Also das Bundesverfassungsgericht spricht von einer nicht mehr nachvollziehbaren Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, was eben die Rechtmäßigkeit dieses Anleihenkaufprogramms schon mal bestätigt hat. Sie sagen eben, das ist nicht mehr nachvollziehbar und diese Formulierung nicht mehr nachvollziehbar, das sind eigentlich null Punkte in einer Juraklausur. Also damit haben Sie sozusagen dem Europäischen Gerichtshof eine 6 gegeben in Ihrem Urteil. Und das müssen Sie sozusagen auch, um dann wiederum zu begründen, warum hier ein sogenannter Ultra-Vires-Akt vorliegt und Sie überhaupt die Kompetenz haben, jetzt darüber zu urteilen. Ja, in dem Urteil wird halt ökonomisch argumentiert, aber in einer Art und Weise, dass sehr, sehr viele Ökonomen sich in den letzten Tagen sehr kritisch zum Urteil geäußert haben. Man muss dazu sagen, insbesondere eher linke Ökonomen, also die, die eher nachfrageorientiert sind. Solche Leute wie Peter Bofinger, der ist ja Teil der Wirtschaftsweisen, Gustav Horn, gewerkschaftsnaher Ökonom. Aber ich habe auch jetzt nicht großartig Ökonomen von der anderen Seite, also von der ordoliberalen Seite oder der eher angebotsorientierten Seite gesehen, die dem Bundesverfassungsgericht da jetzt zur Seite gesprungen wären. Also die Kritik von Ökonomen an diesem Urteil ist schon relativ vernichtend. Was so im Kern das Urteil sagt, ist, dass die EZB bei ihrem Anleihenkaufprogramm stärker abwägen müsste und begründen müsste, warum sie in so großem Umfang Wertpapiere, also vor allem Anleihen, kauft. Und so wie das Urteil jetzt gerade erstmal im Raum steht, ist es so, dass die EZB jetzt 3 Monate Zeit hat, diese Begründung und diese Abwägung nachzuliefern. Und erst wenn dann das Bundesverfassungsgericht sagt, das reicht uns aus, dann kann das Programm in Deutschland weiterlaufen. Also hier ist dann natürlich wieder die Frage, also das Bundesverfassungsgericht hat natürlich jetzt keine Kompetenz für andere europäische Länder. Also das, was das Bundesverfassungsgericht hier urteilt, das hat natürlich keine Auswirkung auf das, was in Italien, Griechenland oder Portugal passiert, sondern nur auf das, was in Deutschland passiert. Das hieße also in dem Fall, wenn die EZB jetzt nicht die Begründung nachliefert, die den Richtern ausreicht, dann hieße das, dass dieses Programm bei der Bundesbank gestoppt wird. Also nur bei der Bundesbank, nicht bei den anderen Notenbanken der Europäischen Union oder der Eurozone.
Ich wollte jetzt nochmal kurz zur Einordnung was sagen. Es geht ja nicht um das Programm, das aktuell läuft, wo die EZB sagt, sie kauft ja gerade in extrem großem Umfang Staatsanleihen von Ländern aus dem Euroraum, um in dieser Corona-Krise einen Crash dieser Anleihenmärkte zu verhindern, damit also Länder wie Griechenland, was ja weiterhin sehr hoch verschuldet ist, nicht pleite gehen während dieser Krise. Und das ganze Anleihenkaufprogramm, das gibt's ja jetzt schon seit vielen Jahren.
Seit 2009, ja.
Genau, und das wurde ja früher nie so gemacht. Also das nennt sich ja Quantitative Easing, das ist der Fachausdruck dafür. Und das machen inzwischen Notenbanken auf der ganzen Welt. Also in den USA wird das gemacht, in Großbritannien wird das gemacht. Und das bedeutet, wenn eine Notenbank, die ist ja eigentlich dafür verantwortlich, die Inflation zu deckeln, also dafür zu sorgen, dass das Geld nicht zu schnell weniger wert wird, aber sie soll auch dafür sorgen, dass es keine Deflation gibt, dass das Geld also nicht mehr wert wird. Diese Anleihenkaufprogramme sind sozusagen der Versuch, mehr Liquidität, also flüssiges Geld in die Märkte zu kriegen, damit die Staaten und die Banken genügend Geld zur Verfügung haben, was sie verteilen können. Das geht in diesem Fall darüber, dass die Europäische Zentralbank, obwohl sie das eigentlich oder auch vorher nie gemacht hätte vor diesem Programm, dass sie also Anleihen kauft von EU-Staaten, auch deutsche Staatsanleihen, aber vor allem ist es natürlich gedacht für Staaten, die eben einen schwachen Schuldendienst haben, wie zum Beispiel Griechenland oder jetzt immer mehr auch Italien. Also die Anleger sind eher bereit, Italien Geld zu leihen, wenn auch die EZB das tut, mal vereinfacht gesagt.
Wobei ja nicht nur Staatsanleihen gekauft werden, sondern auch Unternehmensanleihen inzwischen. Das ist auch einer der Kritikpunkte, glaube ich, des Urteils, dass die sagen, damit würden Zombie-Unternehmen weiter bestehen. Also Unternehmen, die unter normalen Umständen sozusagen nicht mehr am Markt aktiv wären, würden damit künstlich am Leben erhalten.
Genau, das ist liegt nicht unbedingt daran, dass die EZB deren Anleihen kauft. Das liegt auch daran, dass die sehr, sehr günstig Kredite kriegen, zum Beispiel, weil eben der Zinssatz so niedrig ist, weil eben die Anleihenmärkte so sehr von der EZB beeinflusst werden. Also Zombie-Unternehmen gibt es in jeder Wirtschaft. Die gibt es eher in Niedrigzinsphasen. Und wir sind ja gerade in einer extremen Niedrigzinsphase. Kommt also noch dazu, das stimmt. Wichtig ist halt bei dieser ganzen Geschichte, sich auch anzuschauen. Also die EZB macht das seit vielen Jahren. Das Urteil ist jetzt gefallen zu dem Programm, was, glaube ich, ab 2015 läuft. Was auch wichtig ist bei dieser ganzen Geschichte, weil du hast jetzt selber gesagt, das ist eine ökonomische Diskussion ja auch und nicht nur eine rechtliche.
Ja, interessanterweise argumentiert das Bundesverfassungsgericht hier in erster Linie ökonomisch, womit es sich dann teilweise auf dünnes Eis begibt, ja. Wobei, man muss dazu sagen, in dem Fall wird das Geld einfach gedruckt sozusagen. Und das ist ja auch das Spannende an der ganzen Geschichte, dass hier im Grunde seit 2008 oder so richtig erst im Jahr 2009 Unmengen an neuer Liquidität entstanden ist, aus dem Nichts sozusagen, dass die EZB hier für ganz viel Liquidität gesorgt hat, indem sie einfach so Geldmenge erhöht hat. Und das aber nicht dazu geführt hat, dass die Inflation gestiegen ist. Wir haben ja, hattest du schon erwähnt, das Inflationsziel von unter 2% oder nahe 2%. Und das wurde ja fast nie erreicht. Wir hatten seit 2008 eigentlich in der Eurozone durchgehend geringere Inflation, teilweise sogar deutlich geringere. Also wir hatten ja sogar schon teilweise Befürchtungen, dass wir in die Deflation abrutschen, was ja tatsächlich wirtschaftlich ein ganz, ganz schlimmes Szenario ist. Und das ist ja irgendwie ganz interessant. Also das widerlegt ja auch so durchaus ein paar volkswirtschaftliche Theorien, also so im Bereich Monetarismus, die ja irgendwie davon ausgehen, dass Geldmenge ganz, ganz relevant ist für die Inflation. Das scheint zumindest nicht der Hauptfaktor oder der entscheidende Faktor zu sein, weil die Geldmenge wurde ja de facto nicht nur in der Eurozone, sondern auch in den USA und eigentlich in allen Ländern der Welt wurde die Geldmenge infolge der Finanzkrise 2008 extrem ausgeweitet und wir hatten trotzdem nicht überall die Inflation. Und deswegen ist auch ein bisschen so die Frage, wer trägt eigentlich sozusagen die Kosten dieser ganzen Maßnahmen? Weil es sind ja nicht Schulden, es sind nicht Steuern, sondern es ist einfach Geld aus dem Nichts. Und da muss man dann eben wieder gucken, das ist dann wahrscheinlich tatsächlich zum Beispiel Banken und Versicherungen, die dann eben unter diesen Niedrigzinsen leiden. Das Bundesverfassungsgericht hat sich auch in der Expertise, der ökonomischen Expertise tatsächlich, so habe ich es zumindest gelesen, bei Gustav Horn, sehr stark auf Banken und Versicherungsexperten gestützt. Also das sind eben ja genau die dann damit ein Problem haben, weil da eben das ein bisschen in den Banken das Geschäft kaputt macht, wenn sie immer in den Niedrigzinsen sich befinden. Weil das heißt ja auch, dass die Kredite der Banken billiger werden.
Aber wenn man das jetzt mal zu Ende durchdenkt, wenn die Bundesbank tatsächlich nicht mehr sich beteiligen dürfte an dem Aufkaufprogramm der EZB, dann würde das ja de facto, Deutschland macht ja mehr als ein Viertel dieser ganzen Programme aus, dann würde ja de facto das dieses Programm lahmlegen. Und das würde de facto bedeuten, dass alle Konfliktherde, die wir rund um den Euro haben, mit einem Mal wieder aufflammen. Wir hätten das Griechenland-Problem wieder, wir hätten wahrscheinlich das Italien-Problem, das ja alle irgendwie erwarten jetzt für die nächsten Monate. Wir hätten wahrscheinlich dann auch die Gefahr einer Deflation, von der du gerade geredet hast. Also ökonomisch ist es schon alles brandgefährlich. Wir würden da schon ein sehr fragiles System einfach so von 100 auf 0 runterbremsen. Und keiner weiß, was dann genau passiert. Also ungefährlich ist das nicht.
Ja, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch tatsächlich europapolitisch ist das tatsächlich, also aus meiner Sicht auf jeden Fall gefährlich, weil die EU ist ja mehr als einfach nur internationale Verträge. Also die EU, damit sie überhaupt funktionieren kann von ihrem ganzen Konstrukt her, ist das halt nicht sowas wie 50 Staaten unterschreiben die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und jeder guckt so, wie er das selber umsetzt im Land. Und wir wissen alle in Klammern, in der Regel setzen die Staaten das sehr unzureichend um, solche internationalen Verträge. Die EU ist halt mehr. Die EU ist, damit sie funktioniert, muss es ja eine europäische Kompetenz geben und auch eine Kompetenzkompetenz. Also die Frage, wer hat eigentlich Kompetenzen, müssen auch auf EU-Ebene festgelegt werden, so juristisch gesprochen. Das stellt dieses Urteil zum ersten Mal in der Geschichte des Bundesverfassungsgerichts wirklich durch ein Urteil in Frage. Also mit diesem Urteil könnten jetzt natürlich auch alle anderen Länder sagen und deren jeweiligen Verfassungsgerichte, das, was hier beschlossen wurde von der EU, das geht zu weit. Das geht über die Verträge, denen wir mal zugestimmt haben, über unsere nationalen Parlamente hinaus. Also, ich meine, da denkt man natürlich direkt an Ungarn, an Polen, an diese ganzen Länder, die ja auch schon jetzt sich häufiger mal weigern wollen, europäische Richtlinien und Urteile umzusetzen. Genau dieses Fass wird ja eigentlich aufgemacht. Also das geht weit darüber hin. Also wirtschaftlich stimme ich ja komplett zu. Das ist auch aus wirtschaftlicher Sicht auf jeden Fall ein Urteil mit vielen Fragezeichen. Also wenn die Bundesbank jetzt nicht mehr damit mitmacht, dann hätten wir auf jeden Fall gerade in dieser Corona-Krise erstmal ein riesengroßes ökonomisches Problem. Aber es geht noch darüber hinaus, nämlich die Frage, hat die EU überhaupt als ganzes Konstrukt Legitimität.
Das heißt aber, du siehst es nicht nur als Schlag auf den Finger an und sagst, EZB muss Dinge besser begründen, sondern du sagst, dass da wirklich auch das Kalkül hintersteckt, eventuell dieses ganze Konstrukt Europäische Union in Frage zu stellen?
Ja, weil der Zwang, der ausgeübt wird, des Bundesverfassungsgerichts gegenüber der EZB, das weiter zu begründen, heißt ja am Ende, das Bundesverfassungsgericht könnte jetzt auch zu dem Urteil kommen, dass das, was das Europäische Gerichtshof geurteilt hat, hinfällig ist. Weil der Europäische Gerichtshof hat ja schon darüber entschieden, hat gesagt, dieses Anleihenkaufprogramm ist rechtens. Wenn jetzt am Ende das Bundesverfassungsgericht sich eben herausnimmt, was es in diesem Fall ja schon tut mit dem Urteil, diesem Urteil zu widersprechen, dann ist das, wenn man das zu Ende denkt, ein Infragestellen des gesamten Konstrukts der EU.
Aber ist es nicht eigentlich nur in den Fragestellen der Bundesregierung und ihrer Entscheidung, etwas zu tun im europäischen Kontext? So wie ich das jetzt verstanden habe, sagt das Verfassungsgericht ja, dass die Bundesregierung sich nicht an die EU-Verträge gehalten hat, weil die halt nicht so viel Kompetenz des EuGH hergeben. Oder habe ich das falsch verstanden?
Also de facto kann ja das Bundesverfassungsgericht nicht über die EZB urteilen und auch nicht über den Europäischen Gerichtshof, auch wenn das Urteil da nochmal ganz explizit im Urteil genannt wird, sondern natürlich ist das Bundesverfassungsgericht ja am Ende nur dafür zuständig, die Handlungen der deutschen Bundesregierung in dem Fall zu beurteilen, ob sie verfassungsgemäß sind oder nicht. Das ist sozusagen das Vehikel, aber natürlich stellt das Urteil trotzdem diese ganze Hierarchie der EU sozusagen in Frage. Also das, es gab es halt bisher noch nicht, dass ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs widersprochen hat und gesagt hat, dass das ist so weit daneben, dass wir sagen müssen, das kassieren wir ein.
Okay, das heißt, was wir uns aber merken können, ist, dass es eigentlich zwei Ebenen gibt, auf der das gefährlich ist und wo wir aufpassen müssen. Einmal die ökonomische, dass man also wirklich den Euro an sich als Währung torpedieren würde, und zwar heftig, wenn man jetzt aufhören würde, dieses Ankaufprogramm zu machen. Und zweitens dann, was das legale Konstrukt EU angeht, dass wir also aufpassen müssen, dass da nicht ein Präzedenzfall geschaffen wird, dafür einfach die Macht oder die Legitimität von Institutionen innerhalb der EU anzuzweifeln.
Man muss ja noch mal ganz klar sagen, die EZB wurde ja nach dem Vorbild der Bundesbank gegründet, auch in Frankfurt, in derselben Stadt, weil die Bundesbank ja nach Meinung von vielen einen sehr guten Job darin immer gemacht hat, die Stabilität der deutschen Mark zu sichern. Einer der Grundpfeiler der Bundesbank und jetzt auch der EZB war ja auch immer die Unabhängigkeit. Auch da ist ja die Frage, so ein Urteil nicht dann auch die Unabhängigkeit gefährdet und auch die Handlungsfähigkeit. Also als damals 2008 in der Finanzkrise dann ja auch die Euro-Krise folgte, hat ja Mario Draghi gesagt, whatever it takes, bei der Frage, wie der Euro zu retten sei. Und erst damit, mit diesen Worten, haben ja auch die Spekulantenangriffe auf den Euro aufgehört, weil dann eben klar war, mit den tiefen Taschen der EZB, in Klammern unendlich tief, weil sie kann einfach Geld drucken, wird jetzt dagegen gehalten. Und da war allen Spekulanten dann sofort klar, da gegen eine Notenbank können wir nicht spekulieren. Das ist dann einfach Ende. Wenn dann der EZB-Präsident sagt, whatever it takes, heißt das, können wir einpacken. Also dagegen zu spekulieren ergibt keinen Sinn. Sowas ist natürlich auch in Frage gestellt durch so ein Urteil. Also wenn dann am Ende Maßnahmen der EZB nicht mehr so glaubwürdig sind an den Märkten, weil man weiß, dass sie möglicherweise durch Gerichtsurteile wieder einkassiert werden, ist das natürlich auch ein Problem für die EZB, wenn es darum geht, zum Beispiel Maßnahmen zu ergreifen, um gegen Spekulanten vorzugehen.
Also durchaus auch eine Gefahr, nicht nur für die Europäische Union, auch für den Euro und alles, was damit zu tun hat. Eine kurze Zwischenfrage. Sollen wir das dritte Thema jetzt überhaupt noch machen? Wir haben jetzt schon 50 Minuten aufgezeichnet.
Ja, aber ich finde, wir sollten es zumindest kurz besprechen, weil es bisher bei uns noch gar nicht vorkam und ja doch ein sehr wichtiges Thema ist. Und vielleicht gehen wir das nächste Mal noch ein bisschen breiter besprechen, aber ich würde es zumindest kurz ansprechen. Es gibt auch gar nicht so, außer diesem Artikel im Spiegel, dass eine aufwendige Recherche, dass ein Flüchtling von griechischen Sicherheitskräften erschossen wird, gibt es ja auch gar keinen aktuellen Anlass. Aber es ist halt ein sehr langes, schon waberndes Thema und damit habe ich es ja auch schon indirekt angesprochen. Also die Situation in Griechenland und der Türkei, was die überwiegend syrischen Flüchtlinge angeht. Es gibt immer noch offiziell ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei, das seit dem 20. März 2016 besteht, das so im Grunde besagt, dass die Türkei irreguläre Migration verhindert in die EU. Das Ganze hat viele Details, also ein etwas kompliziertes Verfahren, dass solche Flüchtlinge, die nicht auf dem griechischen Festland sind, sondern auf den Inseln vor Griechenland, dass die erstmal in Flüchtlingslagern gesammelt werden und denen nur in den Fällen, in denen diesen Flüchtlingen in der Türkei Verfolgung droht, das gilt zum Beispiel für kurdische Syrer, dass in den Fällen denen ein positiver Asylbescheid gegeben wird, sodass die in die EU einreisen dürfen. Und in allen anderen Fällen gilt die Türkei seitdem als sicherer Drittstaat. Das heißt, die Flüchtlinge können in die Türkei zurückgeschickt werden und die Türkei nimmt diese auch auf nach diesem Abkommen. Und dafür kommt dann aber ein anderer Flüchtling, der schon länger ist in der Türkei, in die EU. Also etwas kompliziertes Konstrukt, was aber am Ende dazu führen sollte, dass dieser Flüchtlingsstrom Richtung Türkei etwas abgemildert wird und was auch tatsächlich zumindest insofern erfolgreich war, also die Zahl der Flüchtlinge Richtung Türkei und dann auch Richtung weiter Westen ist damit tatsächlich zurückgegangen. Und jetzt werfen sich EU und Türkei schon länger gegenseitig vor, dass sie das Abkommen verletzt haben. Also Erdogan sagt, dass die EU, oder das ist auch eigentlich offiziell, die EU hat 6 Milliarden Euro in Aussicht gestellt und Erdogan sagt, dass er davon bisher weniger als die Hälfte bekommen hat. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese 6 Milliarden auch nicht einfach so fließen sollten, sondern dass da Bedingungen dran geknüpft waren und die EU dann eben an verschiedenen Punkten der Meinung war, dass die Bedingungen nicht erfüllt wurden. Irgendwann ist dann sozusagen Erdogan der Geduldsfaden gerissen und er hat dann tatsächlich sehr bewusst auch versucht, die Situation eskalieren zu lassen, hat dann im größeren Umfang Flüchtlinge an die griechische Grenze transportieren lassen in Bussen, so dass da halt wirklich ein Druck auf Griechenland aufgebaut wird. Man muss dazu auch sagen, die Türkei hat aktuell 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Sie grenzt ja auch an Syrien und das ist natürlich auch eine enorm hohe Menge. Es ist die größte Anzahl von Flüchtlingen, die gerade überhaupt in irgendeinem Land der Welt in absoluten Zahlen lebt. Pro Kopf ist, glaube ich, der Libanon da noch stärker betroffen, das direkte Nachbarland von Syrien. Die sind ja auch kulturell ja sehr stark verknüpft mit Syrien. Aber 3,6 Millionen sind natürlich eine extrem hohe Zahl. Und dementsprechend ist auch der Druck sehr hoch aus der Türkei, dass die EU da eben mithilft, da Druck vom Kessel zu nehmen und zumindest einen Teil der Flüchtlinge aufzunehmen und auch durch die Milliardenhilfen eben so ein bisschen für einen finanziellen Ausgleich sorgt.
Ich finde bei dem Thema ja auch zwei Dinge, die sollte man dabei nicht vergessen. Das eine ist diese Initiative, sage ich jetzt mal, Erdogans zu sagen, ich lasse jetzt Leute durch in das Niemandsland vor den Grenzzaun. Das kam ja sehr kurz, nachdem es einen Angriff gab in Idlib, der nordsyrischen Stadt, wo es auch türkische Stellungen gibt, wo bei dem auch, glaube ich, über 30 türkische Soldaten ums Leben gekommen sind. Also viele sagen, dass das auch ein Propagandamanöver von ihm war, dass er also davon ablenken wollte. Und der Migrationsdruck eben aus Nordsyrien verstärkt sich ja oder hat sich in den vergangenen Monaten ja nochmal deutlich verstärkt, weil es dort eben so viele Kampfhandlungen gab. Also das ist ein Element, das man da nicht vergessen sollte, weil viele denken halt, Erdogan ist nicht nur einfach der Geduldsfaden gerissen, sondern er wollte halt auch gezielt einfach mal einen medialen Punkt setzen und von anderen Dingen ablenken. Und das Zweite ist, es gab ja nicht nur eine Abmachung mit der Türkei, sondern es gab ja auch eine Abmachung, was innerhalb der EU passieren soll. Und die Idee war eigentlich, dass in Griechenland an der Grenze da deutlich Kapazitäten aufgebaut werden. Also dass viel mehr Menschen viel schneller betreut werden können, also auch bürokratisch betreut werden können, dass man eben diese Asylanträge schnell abarbeiten kann, dass man sich um diese Menschen besser kümmern kann. Und das ist auch alles nicht annähernd in dem Umfang passiert in den 4 Jahren, die dieses Abkommen ja läuft, wie es hätte passieren sollen. Also das sind, denke ich, die großen Ereignisse. Und das dann jetzt, wenn man jetzt sieht, wir hatten eigentlich relativ viel Zeit, um uns darauf einzustellen als EU. Und dass wir jetzt also sehen, es ist eigentlich viel zu wenig passiert. Wir haben Griechenland allein gelassen. Wir haben auch in der Türkei nicht mehr viel gemacht, sondern einfach gesagt, super, ist jetzt erstmal von der Platte, wollen wir uns anscheinend dann auch nicht mehr groß drum kümmern. Das ist was man nicht vergessen sollte bei dieser ganzen Geschichte. Da gibt's also auch eine Menge Versäumnisse. Das ist nicht einfach vom Himmel gefallen, dass jetzt irgendwann Erdogan die Idee hatte, so jetzt schicke ich da nochmal 13.000 Leute rüber und guck mal, was passiert.
Vielleicht können wir sogar mit diesem Zwischenstand mal belassen und da vielleicht nochmal in einer späteren Folge drauf eingehen. Es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere, auch menschlich sehr tragische Umstände, also unter anderem eben auch die Verhältnisse in diesen Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln. Ich werde da eine Dokumentation verlinken in den Shownotes, die vergessenen Kinder von Moria. Moria ist eben dieses Flüchtlingslager auf Lesbos, über das so viel gesprochen wurde. Da kann man sich auch mal direkt die Zustände vor Ort anschauen in Form eines Videos.
Ja, das finde ich gut. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an, auch wirklich die Rolle der EU. Da geht es ja nicht nur um Griechenland, aber das ist halt eine wichtige Route. Finde ich gut, wenn wir uns dann da einfach nochmal in einer der nächsten Wochen etwas ausführlicher für Zeit nehmen. Dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich bedanke mich bei allen, die zuhören. Ich bedanke mich bei dir und sage tschö, bis zur nächsten Woche.
Danke euch und danke dir und tschüss.